Gnade und Friede sei euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Predigtext steht im ersten Buch Mose, Kapitel 14. Das ganze Kapitel 14. 1. Mose 14, die Verse 1 bis 24. Und es geschah zur Zeit Amraphels, des Königs von Sinear, Arioch, des Königs von Elasar, Kedorlaomers, des Königs von Elam, und Tideals, des Königs von Goyim, dass sie Krieg führten mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birsa, dem König von Gomorra, und mit Sinab, dem König von Adama, und mit Semeber, dem König von Zeboim, und mit dem König von Bela, das ist Zoar. Diese verbündeten sich im Tal Siddim, wo jetzt das Salzmeer ist. Sie waren 12 Jahre lang Kedorlaomer untertan gewesen, aber im 13. Jahr fielen sie von ihm ab. Darum kamen Kedorlaomer und die Könige, die es mit ihm hielten, im 14. Jahr und schlugen die Rephaiter in Astaroth-Kanaim und die Susiter in Ham und die Emiter in der Ebene Kirjataim und die Horiter auf ihrem Bergland Seir bis nach El Paran, das an der Wüste liegt. Danach kehrten sie um und kamen nach En-Mishpat, das ist Kadesh, und schlugen das ganze Gebiet der Amalekiter, dazu die Amoriter, die in Hazezon-Tamar wohnten. Da zogen der König von Sodom, der König von Gomorra, der König von Adama, der König von Zeboim und der König von Bela, das Zoar ist, zum Kampf aus. Und sie stellten sich gegen sie zur Schlacht auf im Tal Siddim. Gegen Kedorlaomer, den König von Elam, und Tideal, den König von Goyim, und Amraphel, den König von Sinear, und Arioch, den König von Elasar, 4 Könige gegen 5. Das Tal Siddim hatte aber viele Asphaltgruben und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen dort. Und wer übrig blieb, floh ins Bergland. Und jene nahmen alle Habe von Sodom und Gomorra und all ihre Nahrung und zogen davon. Sie nahmen auch Lot mit sich, den Sohn von Abrams Bruder, und seine Habe, denn er wohnte in Sodom, und zogen davon. Es kam aber ein Entflohener und sagte es Abram, dem Hebräer, der bei den Terebinden Mamres wohnte, des Amoriters, der ein Bruder von Eschkol und Aner war. Diese waren Abrams Bundesgenossen. Als nun Abram hörte, dass sein Bruder gefangen sei, bewaffnete er seine 318 erprobten Knechte, die in seinem Haus geboren waren, und jagte jenen nach bis Dan. Und er teilte seine Schar nachts auf und überfiel sie mit seinen Knechten und schlug sie und verfolgte sie bis nach Hoba, das zur Linken von Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe wieder, auch Lot, seinen Bruder, und dessen Habe, die Frauen und das Volk brachte er wieder. Als aber Abram von der Schlacht gegen Kedorlaomer und die Könige, die mit ihm waren, zurückkehrte, ging ihm der König von Sodom entgegen in das Tal Shaveh, das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abram von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abram gab ihm den Zehnten von allem. Und der König von Sodom sprach zu Abram: Gib mir die Seelen und die Habe behalte für dich. Abram aber sprach zu dem König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Nichts für mich. Nur was die Knechte gegessen haben und den Teil der Männer Ana, Eschkol und Mamre, die mit ihnen gezogen sind, sie sollen ihren Anteil nehmen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, in unserer Reihe über Gottes Bund mit Abraham hatten wir beim letzten Mal gesehen, wie es nach der Rückkehr aus Ägypten zu einer Trennung zwischen Abraham und seinem Neffen Lot gekommen war. Wie sich Lot in die schöne grüne Jordanaue und in die Nähe der Stadt Sodom begab, während Abraham in der staubigen Hochebene verblieb. Und in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dieser Begebenheit entwickeln sich die Ereignisse, denen sich unser heutiger Predigttext widmet. Der Text ist sehr lang, aber das liegt hauptsächlich an den vielen Aufzählungen und Wiederholungen. Es wird uns ein Krieg zwischen verschiedenen Königen geschildert. In diesen Krieg greift Abraham aus einem ganz bestimmten Grund ein. Und das führt dann schließlich zu einer Begegnung mit einem Mann, der bisher noch überhaupt nicht in Erscheinung getreten war und danach auch wieder von der Bildfläche verschwindet. Melchisedek. Und diese Begegnung ist der eigentliche Höhepunkt unseres Textes. In unserer heutigen Predigt soll es darum nicht vorrangig um die Ursachen und den Verlauf der Kampfhandlungen gehen. Denn wir wollen ja weiterhin die große Frage beantworten, wie Gott seinen Bund mit Abraham im Laufe der Zeit entfaltet und was wir daraus über diesen Bund lernen. Und darum wollen wir nach der Bedeutung dieser Ereignisse fragen. Der Ereignisse, die in Abrahams Begegnung mit Melchisedek hineinmünden. Und dementsprechend möchte ich die Predigt in die folgenden Punkte gliedern. Erstens der Zweck des Krieges. Zweitens die Person Melchisedeks. Und drittens die Bedeutung der Begegnung für Abraham. Die Fakten dieses Krieges sind eigentlich schnell erzählt. Es war zu einem Aufstand einiger Könige gegen einen gewissen Kedor Laomer, den König von Elam, kommen. Dieser hatte 12 Jahre lang die Oberherrschaft über sie ausgeübt. Wenn wir uns mal die Städte anschauen, die hier genannt werden, oder auch die Länder, dann erkennen wir, dass die aufsässigen Könige so im Gebiet der Jordanebene regierten, während Kedor Laomer und seine Verbündeten alle aus dem Osten kamen. Alle genannten Städte lagen im Großraum Mesopotamien. Interessanterweise also in der Gegend, aus der Abraham vor nicht allzu langer Zeit ausgewandert war. Die Könige aus dem Osten rückten also nun gegen die Aufständischen an. Auf ihrem Kriegszug verheerten sie alle umliegenden Länder und schlugen schließlich die aufständischen Könige in die Flucht und plünderten und entvölkerten ihre Städte. Was hatte das alles nun mit Abraham zu tun? Er hatte offenbar nicht viel von den Kampfhandlungen mitbekommen, obwohl sein Lagerplatz wohl unmittelbar neben den Kriegsschauplätzen lag. Er war nicht angetastet worden. Ganz anders dagegen Lot. Der hatte sich, wie wir beim letzten Mal schon sahen, nicht bloß in die Ebene vorgewagt, sondern immer näher an die Stadt Sodom heran, bis er schließlich sogar in Sodom Einzug hielt. Ja, und so teilte er das Schicksal der Stadtbewohner und wurde verschleppt. Dann erst greift Abram ins Geschehen ein. Es ist nun interessant, welche Details unser Predigtext hier in Bezug auf Abraham vermeldet. Im Vers 13 wird er als der Hebräer bezeichnet. Den Begriff kennen wir ja eigentlich. Aber was heißt das eigentlich? Dieses Wort meint einerseits so viel wie Sohn Ebers. Eber war ja einer der Patriarchen nach Noah, einer der direkten Vorfahren Abrahams. In dem Namen Eber steckt aber die Bedeutung von jenseitig, also im Sinne von jenseits unserer Grenzen. Abraham war also sozusagen als Ausländer bekannt, als Fremdling inmitten des Landes. Und diese Beschreibung ist ja durchaus passend. Denn er war eben nicht nach Kanaan gekommen, um sich, wie man es normalerweise erwarten würde, zu integrieren, sondern um als Träger von Gottes Verheißungen und als Erbe des Landes in Antithese, das heißt im Gegensatz zur Welt zu leben. Aber trotz dieses Daseins als Fremdling hatte Abraham Bundesgenossen unter seinen Nachbarn, den Amoritern, gewonnen. Die Amoriter waren ja ein Stamm, ein Unterstamm der Kanaaniter. Zumindest nach der Völkertafel. Die Gründe, warum diese drei Leute, Mamre, Eschkol und Ana, zu Abraham hielten, werden uns nicht genannt. Ob sie vielleicht Abrahams Gott suchten oder ob sie den Segen Gottes suchten, der denen verheißen war, die Abraham segneten, das wissen wir nicht. Jedenfalls scheint Abraham, obwohl ein Ausländer, im Umland durchaus einen guten Namen gehabt zu haben, was auch allein daran deutlich wird, dass der Entflohene, der die Nachricht von der Plünderung Sodoms und von der Verschleppung der Bewohner einschließlich Lots dann überbringt, dass der nicht etwa den König der Stadt aufsucht oder einen anderen Kriegsherrn, sondern Abraham. Von Abraham, dem Freund Gottes, erwartet man Rettung. Vielleicht vermutet man, dass Abraham aufgrund seiner Bindung an Lot besonders motiviert wäre. Aber die Könige, hätten die dann kein Interesse an der Rückeroberung ihrer Schätze und Untertanen gehabt? Oder hat es sich herumgesprochen, dass diesem Abraham das Gute nur so in den Schoß fällt, weil er, wie gemunkelt wurde, im Bund mit Gott stehe? Was auch immer die Gründe gewesen sind, der Ruf Abrahams unter den Bewohnern des Landes war bemerkenswert. Wie reagiert Abraham nun in dieser Situation? Wird er nun vielleicht von patriotischen Gefühlen ergriffen? Will er vielleicht auch ein wenig beim Krieg der Großen des Landes mitmischen, um auch einen Teil der Beute abzustauben? Will er vielleicht seine Relevanz in der Welt unter Beweis stellen? Wer dies als Gründe für seine militärische Intervention vermutet, der liegt falsch. Es gab für Abraham nur einen Grund zum Eingreifen, Lot. Als nun Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen sei, Vers 14, sein Bruder. Erinnern wir uns an das letzte Mal, als Abraham Lot ja auch stets als seinen Bruder bezeichnete. Und das, so hatten wir gesehen, verweist nicht nur auf die familiäre Verwandtschaft der beiden. Die waren ja eigentlich nicht Brüder, sondern Onkel und Neffe. Sondern das verweist vor allem auf ihre geistliche Einheit. Obwohl Lot, obwohl er schwach geworden war, obwohl er Abraham verlassen hatte, obwohl er die Nähe der Welt gesucht hatte, betrachtete ihn Abraham immer noch als seinen Bruder, den es zu retten gilt. Und so zog er aus. Nicht mit einer hochgerüsteten Armee, sondern mit einem vergleichsweise lächerlichen Kommando von 318 seiner Knechte. Aber diese kleine Streitmacht feierte einen grandiosen Sieg über die Eroberer, setzte ihnen sogar nach, befreite nicht nur Lot, sondern auch alle Habe und auch das ganze verschleppte Volk. Das erfahren wir aus Vers 16. Es hat wenig Sinn, hier lange über die Gründe zu rätseln, warum dieser große Erfolg wohl gelingen konnte. Egal, welche speziellen militärischen Taktiken Abraham hier anwandte, der ganze Bericht, auch der vorherige Kriegsverlauf, lässt keinen anderen Schluss zu, als dass es sich hier um ein besonderes Eingreifen Gottes handelte. Der allmächtige Gott, der alles nach seinem Wohlgefallen lenkt, der hatte dieser kleinen Schar unter Abraham den Sieg gegen die Übermacht ermöglicht. Und dann stellen wir die Frage nach dem Warum und Wieso. Was war die Absicht Gottes hinter diesem Sieg Abrahams, aber auch hinter diesem ganzen Krieg? Was nützt es uns, diese Fakten zu kennen? Eins ist klar, es geht der Heiligen Schrift hier nicht um spannende Unterhaltung, sondern diese Ereignisse sind, wie so vieles im Alten Testament, gleichzeitig ein Bild für etwas anderes. Genauer gesagt erkennen wir in diesen Ereignissen drei geistliche Wahrheiten. Erstens ist der Krieg als solches ein Bild für das Elend der Welt und für das drohende Gericht. Wie in jedem Krieg und auch wie in jeder Naturkatastrophe oder sonstigen schlimmen Ereignis, hören wir auch hier sozusagen ein fernes Donnergrollen des kommenden Gerichts. Und dass die gottlosen Könige in unserem Text dieses Donnergrollen quasi selbst entfachen, das kann man nur als Ironie bezeichnen. In ihrer Blindheit fahren sie in ihrer Sünde fort und füllen dann den Becher ihrer Ungerechtigkeit schließlich bis zum Rand. Wenn wir genau hinsehen, finden wir hier ausdrücklich die Städte Sodom und Gomorra genannt. All die schrecklichen Ereignisse, die Verwüstung der Städte, der Raub der Einwohner, die sind ein Schatten des nahenden Gerichts, das diese Städte schon bald treffen sollte. Die zweite Bedeutung der Ereignisse erkennen wir mit Blick auf Lot. Lot, der Abraham verlassen hatte, der nach Sodom gegangen war, teilt jetzt das schreckliche Schicksal seiner Nachbarn. aber aus einem ganz anderen Grund. Seine Erlebnisse, seine Entbehrungen waren kein Zeichen von Gericht, sondern von Züchtigung. Denn Lot sollte nicht wie die anderen verdorben, sondern gerettet werden. Und diese Züchtigung war, wie es immer der Fall ist, ein lauter Ruf zur Umkehr. Das heißt in diesem Fall ein Ruf zur Rückkehr zu Abraham. Und durch Abraham Rückkehr in die Gemeinschaft mit Gott. Mit ein und demselben Ereignis kann der Herr sowohl Gericht als auch Errettung bezwecken. Darum hätte Lot dankbar sein müssen. Und er hätte dem Ruf Folge leisten müssen. Aber, das sehen wir auf dem weiteren Verlauf, er tat es nicht. Und er kehrte nach Sodom zurück, als sei nichts geschehen. Immer noch war er vom Glanz der Welt verblendet. Und so musste er noch härter geschlagen werden, bis er schließlich nur mit knapper Not und ja, wie ein brennendes Holzscheit aus dem Feuer gerettet wird. Ja, und der dritte Punkt in diesem Krieg, der betrifft Gott. Denn der zeigt sich hier einmal mehr als der souveräne Herr über alle Dinge. Durch alle Ereignisse, die uns hier geschildert werden, wird Gottes Ehre erhöht. Das Gericht über die Welt zeigt uns Gottes Gerechtigkeit in seinem Zorn über die Sünde. In der Züchtigung und Errettung Lots erkennen wir Gottes grundlose Barmherzigkeit gegenüber seinem Volk. Und Abrahams Sieg über den Feind ist ein Loblied, ja, ein Loblied auf Gottes unbedingte Treue und Gnade, durch die sein Volk sogar die Welt überwindet. Alle Ehre an diesen Ereignissen kommt Gott zu. Abraham kehrt also als großer Sieger im Namen Gottes zu seiner Stätte zurück. Und auf dem Rückweg im sogenannten Königstal kommt ihm der König von Sodom entgegen. Doch bevor der König von Sodom noch ein Wort sagen kann, tritt eine andere Person ins Rampenlicht, nämlich Melchisedek, der König von Salem. Und damit sind wir beim zweiten Hauptteil der Predigt angelangt. Dieser König wird in diesem einen Absatz erwähnt. Durchaus mit interessanten Eigenschaften, die wir gleich noch besprechen. Aber im weiteren Verlauf der Geschichte taucht er nie wieder auf. In den Geschichtsbüchern ist Melchisedek mit keinem Wort mehr erwähnt. Gäbe es nicht die späteren bedeutsamen Verweise auf ihn, nämlich in Psalm 110 und im Hebräerbrief. Da könnten wir geneigt sein, diese Begegnung, naja, so als Zufall abzutun. Doch im Licht der genannten Bibelstellen müssen wir uns doch die Frage stellen, wer war eigentlich dieser Melchisedek? Und worin bestand die Bedeutung seiner Begegnung mit Abraham? Schauen wir zunächst mal auf seinen Namen und auf seine Titel. In unserer ersten Schriftlesung klang das ja schon an. Der Name Melchisedek bedeutet wörtlich König der Gerechtigkeit. Er ist der König von Salem, das in der Regel mit Jerusalem gleichgesetzt wird. Dieses Wort Salem heißt aber Frieden. sodass man durchaus lesen kann, König des Friedens. Und schließlich ist dieser Melchisedek ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Es ist ungewöhnlich, dass ein König zugleich Priester ist. Auf der späteren Gesetzgebung in Israel wissen wir, dass das ausdrücklich verboten war. Und ebenfalls erstaunt uns, dass dieser Priester Gottes offensichtlich inmitten Kanaans lebte und wirkte. Und ebenfalls aus dem Hebräerbrief erfahren wir, dass er ohne sichtbaren Anfang und Ende ist und dass der Hohepriester Jesus Christus in Melchisedeks Ordnung steht. All diese Tatsachen haben zu einer Reihe von Spekulationen über die Person Melchisedeks geführt. Einige setzen Melchisedek mit dem Patriarchen Sem gleich, also dem Sohn Noahs, der bekanntlich einen besonderen Segen von Gott empfangen hatte und zu dieser Zeit wohl noch am Leben war. Die Frage ist, wieso er dann nicht mit seinem Namen genannt wird und wieso dieser Sem ausgerechnet in der Heimat seines verfluchten Neffen Kanaan gewohnt haben soll. Andere sehen dann auch nicht Sem, sondern Henoch oder irgendeinen anderen Patriarchen aus grauer Vorzeit in diesem Melchisedek. Eine zweite Erklärung besagt, dass dieser Melchisedek eine wie auch immer geartete Inkarnation Gottes war, möglicherweise des Heiligen Geistes oder sogar des Sohnes Gottes. Das klingt mit Blick auf gewisse Aussagen im Hebräerbrief auf den ersten Blick gar nicht mal so unlogisch. Aber doch wirft das ziemlich schwerwiegende Fragen auf über die Fleischwerdung Gottes. Unser Text lässt auch nichts in Richtung auf eine nichtmenschliche oder übermenschliche Natur Melchisedeks vermuten. Wenn wir uns an das halten, was wir hier vorfinden, in unserem Predigtext, dann gewinnen wir den Eindruck, dass Melchisedek zwar ein ungewöhnlicher, aber durchaus kein außergewöhnlicher Priesterkönig war. Und ein Mensch wie du und ich. Und wenn man einwendet, wieso er dann in Kanaan als Priester Gottes des Allerhöchsten genannt wird, was ja ohne Zweifel Yahweh, den Gott Abrahams, meint, dann möchte ich hier an das erinnern, was ich am Anfang dieser Predigtreihe über die Berufung Abrahams gesagt hatte. Abraham war nicht berufen und ausgesondert worden, weil er der letzte Gläubige war, sozusagen Gottes letzte Hoffnung, sondern weil Gott in Abraham seinen Bund auf eine neue Stufe heben wollte und ihn in einer neuen, klareren Weise offenbaren wollte. Es gab durchaus noch andere Menschen, die dem alten Glauben Adams und Noahs folgten. Warum nicht auch hier, im ansonsten götzenverseuchten Kanaan? Gut 400 Jahre später finden wir einen ähnlichen Fall in der Person Jethros, des späteren Schwiegervaters Moses. Der war ein Priester Gottes im gottlosen Midian. Er war ein Nachkomme Abrahams und der Ketura. Und obwohl die eigentliche Bundeslinie von Abraham durch Isaak lief, hieß das nicht, dass alle anderen Zweige sofort in den Unglauben und Götzendienst verfielen. Und so verhielt es sich wohl auch hier mit Melchisedek. Er war wohl einer der wenigen auf den Seitenlinien, die Gottes Bund bewahrt hatten und diente seinem kleinen Volk als König und Priester. Und trotz dieser doch bedeutenden Rolle werden uns von ihm weder Geschlechtsregister noch Lebenslauf erzählt. Und in dieser Hinsicht erscheint er als zeitlos, ohne Anfang und Ende. Aber ich will diesen Melchisedek jetzt nicht kleinreden. Auch wenn seine Natur wohl nichts besonders Mysteriöses an sich hatte, so war er doch von großer heilsgeschichtlicher Bedeutung. Und das kommt in seinem Treffen mit Abraham zum Ausdruck. Und damit sind wir beim dritten und letzten Teil der Predigt angelangt. Wir beobachten vier Dinge. Erstens, Melchisedek bringt Brot und Wein. Zweitens, er segnet Abraham. Drittens, er lobt Gott. Und viertens, gibt ihm Abraham den Zehnten von allem. Schauen wir uns diese vier Punkte mal kurz an. Beginnen wir mit dem Brot und Wein. Wir könnten das vordergründig als ein Zeichen der Höflichkeit ansehen, als kleine Erfrischung für den vom Kampf müden Abraham. Aber ist es Zufall, dass ausgerechnet Melchisedek, der nach allem, was wir wissen, mit diesem Krieg gar nichts zu tun hatte, dass ausgerechnet der Abraham diese Stärkung anbietet? Es ist Zufall, dass wir ausgerechnet heute das Abendmahl feiern. Aber mit Blick auf die Begleitumstände in unserem Text, mit Blick auf die Bedeutung, die diesem Melchisedek in späteren Schriftstellen zugewiesen wird, scheint hinter dem Brot und Wein doch mehr zu stecken als eine bloße äußerliche Stärkung und Erfrischung des Leibes. Aber gehen wir mal weiter zur zweiten Handlung. Melchisedek tritt als Priester auf und verkündet: Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Des Gottes also, bei dem nichts unmöglich ist. Melchisedek, das ist uns sicher aufgefallen, wiederholt hier und bestätigt damit die Verheißung, die Abraham zuvor erhalten hatte, ganz am Anfang seiner Berufung: Ich will dich segnen. 1. Mose 12, Vers 2. Im nächsten Satz des Melchisedek lobt er Gott für seine Werke. Gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Wir haben schon gesehen, dass die Ehre an diesem Sieg nicht Abraham zukommt, sondern allein Gott. Was tat Melchisedek da eigentlich? Wieso trat ausgerechnet er heran, um Abraham mit Brot und Wein zu erfrischen? Wie kam er dazu, Abraham zu segnen? War denn Abraham nicht bereits von Gott persönlich gesegnet worden? Wieso lobte er Gott für Abrahams Sieg? Woher wusste er überhaupt davon? Seine Stadt war doch gar nicht an den Kämpfen beteiligt. Die Antwort auf all diese Fragen erklärt auch Abrahams Handlung, der nämlich Melchisedek den Zehnten gab, also den zehnten Teil der Kriegsbeute. Abraham. der Vater der Gläubigen, der Freund Gottes, der Gesegnete, der Träger der Bundesverheißungen, der unterwirft sich einem bisher unbekannten Priesterkönig. Denn genau das bedeutete dieses Geben des Zehnten: Unterwerfung, Demütigung unter einen anderen. Warum tat er das? Eben weil er in Melchisedek einen Höheren sah. Genauer gesagt, den Schatten eines Höheren. Und dieser Höhere ist Jesus Christus. Nach dem Zeugnis der Schrift ist dieser Christus Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Das heißt in der Art oder nach dem Vorbild Melchisedeks. In Melchisedek wird Christus also vorgestattet. Dann fragen wir uns, wer ist denn der wahre König der Gerechtigkeit? Wer ist der wahre König des Friedens? Oder Friedensfürst? Wer ist der wahre Hohepriester des Volkes Gottes? Melchisedek? Nein, Christus. Und weil Abraham Teil des Volkes Gottes ist, ja sogar in gewisser Weise Stammvater dieses Volkes, darum beugt er sich unter sein Haupt Christus. Denn Christus, den erblickt er hinter Melchisedek. Den sieht er hinter Melchisedek stehen und den hört er durch den Mund Melchisedeks reden. Das ist die Vollmacht, mit der Melchisedek ausgestattet ist und warum er so zu Abraham reden kann. Und warum er von Abraham Tribut empfangen kann. Denn er ist ein Schatten des Messias, dem nicht nur die Kriegsbeute, sondern eigentlich die Feinde selbst zu Füßen gelegt werden. In dem gleichen Psalm 110, in dem Melchisedek erwähnt ist, lesen wir ja auch das. Der Sieg Abrahams über die Könige des Ostens, das war ein Sinnbild dafür, dass das Volk Gottes durch Glauben in Christus die Welt überwindet und schlussendlich den großen Sieg davonträgt. Dies erkannte Abraham durch Glauben und darum beugte er sich. Wenn wir diesen Akt Abrahams nicht als Glaubenstat bewerten, dann verliert der ganze Abschnitt seinen Sinn. Nein, Abraham blickte hinter die sichtbaren Dinge und da sah er den Messias. Also den, in dem sich die Verheißungen, die er selbst erhalten hatte, erfüllen sollten. Ganz im Gegensatz dazu steht die Begegnung mit dem König von Sodom, Bera. Dieser Bera, der bietet ihm nicht Brot und Wein dar, auch keinen Segen, sondern Kriegsbeute, so viel das Herz begehrt. Doch Abraham geht darauf nicht ein. Denn gehört dieser König von Sodom nicht im Grunde zur gleichen Kategorie wie jene, die er soeben geschlagen hatte? Von einem solchen nimmt Abraham nichts an. Damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht, das führt er als Grund auf. Abraham sucht keine Gemeinschaft mit den Königen der Welt und ihren Schätzen. Er weiß, wo und bei wem er seinen Erbteil findet. Das Land gehörte Abraham nicht durch die Großzügigkeit des Königs von Sodom und seinesgleichen, sondern durch die Verheißung Gottes. Und seinen Lohn erwartete er nicht aufgrund seiner Verdienste im Krieg, sondern den erwartete er von Gott aus Gnade. Darum lässt er den König von Sodom hier stehen und zeigt damit, dass er sich von der Welt abwendet und auf Gott blickt. Auf den Gott, der ihn soeben durch Melchisedek gestärkt hatte, der ihn gesegnet hatte, der seine Verheißungen bekräftigt hatte und damit Abraham im Glauben gefestigt hatte. Amen.